Deutschlandfunk, 8.50 Uhr, die Presseschau. Die Zeitungen kommentieren heute die Klimabeschlüsse des G8-Gipfels und die Milliardenstrafe gegen E.ON und Gaz de France. Zum ersten Thema schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Die Festlegungen, auf die sich Industriestaaten und Schwellenländer geeinigt haben, sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Klimagipfel der Vereinten Nationen im Dezember in Kopenhagen. Die Industriestaaten sind weiter in Vorleistung gegangen. Hier wirkt der neue amerikanische Präsident wie ein Katalysator. Konnte sein Vorgänger Bush vor 2 Jahren in Heiligendamm nur mühsam dazu überredet werden, zu erwägen, den Kohlendioxidausstoß bis Mitte des Jahrhunderts zu halbieren, so verpflichtet sich Obama nun gemeinsam mit den anderen Industriestaaten, ihren Anteil an den Kohlendioxidemissionen bis 2050 um 80% oder mehr zu senken. Wie weit könnte die Welt heute sein, wenn Bush nicht so störrisch gewesen wäre, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung kritisiert, klammheimlich haben sich die Industrieländer von ihren mittelfristigen Zielen verabschiedet. Die reichen Länder sollten bis 2020 ihre klimaschädlichen Emissionen um 25-40% senken. Die Staaten der Europäischen Union hatten sich bisher als weltweit einzige Industrieländer verpflichtet, dieser Empfehlung zu folgen. Doch nun pocht auch die Union nicht mehr auf diese Ziele. Stattdessen folgen sie dem amerikanischen Vorschlag, sich erst 2050 zur konkreten Umsetzung des 2-Grad-Bekenntnisses zu verpflichten. Bis dahin sind es mehr als 40 Jahre, rechnet die Süddeutsche Zeitung vor. G8-Gipfel sind ein Auslaufmodell, ist das Flensburger Tageblatt überzeugt. Spätestens die weltweite Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass die Probleme nur noch im globalen Maßstab zu lösen sind. Noch deutlicher wird dies beim zweiten wichtigen Thema des Gipfels in L'Aquila, dem Klimawandel. Wie sollen dauerhafte Lösungen gefunden werden, wenn entscheidende Akteure wie China, Indien und Brasilien nur am Rande dabei sind? Es sind doch gerade diese Schwellenländer, in denen eine rasante wirtschaftliche Entwicklung und entsprechend dramatische Umweltbelastungen zu erwarten sind. Deshalb gilt es zu handeln, und dies nicht im elitären, westlich geprägten Zirkel selbsternannter Führungsmächte, sondern im Weltmaßstab, unterstreicht das Flensburger Tageblatt. Die österreichische Zeitung Salzburger Nachrichten kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Aus einer informellen Plauderstunde am Kamin ist ein gigantisches Spektakel geworden, bei dem das politische Theater die politischen Inhalte überlagert. Vor allem aber hat die große Wirtschaftskrise das Ende des elitären Machtzirkels der G8 beschleunigt. Weil die Industriestaaten Finanzdesaster und Klimakatastrophe nicht mehr allein bewältigen können, läuft jetzt das globale Krisenmanagement unter dem Dach der G20. Auch die Wahl von Barack Obama sorgt dafür, dass der Zug in diese Richtung fährt. Der neue US-Präsident verkündet das Ende der Arroganz Amerikas und setzt auf Multilateralismus, meinen die Salzburger Nachrichten. Die Mainpost aus Würzburg geht auf den Ort des Treffens ein. Lästige Bilder von Straßenschlachten wie in Genua 2001 dürfte es aus der vom schweren Erdbeben im April verwüsteten Region kaum geben. Ob sich Berlusconi aber der Symbolik seiner Ortswahl bewusst ist, darf bezweifelt werden. Denn auch die internationale Wirtschaft liegt nach dem Finanzbeben vom Herbst vergangenen Jahres in Trümmern. Immerhin, der G8-Gipfel ist kein streng vom Rest der Welt abgeschirmter elitärer Club mehr, stellt die Mainpost fest. Die britische Zeitung Guardian befasst sich mit den Antworten der G8 auf die Wirtschaftskrise. Die Stimmung in L'Aquila war nicht so optimistisch, wie sie wohl vor einem Monat gewesen wäre, als es an den Börsen aufwärts ging. Zu Recht. Denn zu glauben, dass eine Erholung der Märkte so bald kommen würde, war von Anfang an lächerlich. Damit sollen nicht die Anstrengungen geschmälert werden, die die Regierungen weltweit unternommen haben. Sie haben noch Schlimmeres verhindert. Die Nachfrage aber ist noch immer sehr schwach, das Finanzsystem ist nach wie vor in einer prekären Lage und verfrühte Hoffnungen auf eine Erholung haben den Ölpreis hochgetrieben. All das bedeutet, dass der Protektionismus zunehmen wird, weil die sozialen Kosten der Krise steigen werden. Doch die G8-Staaten können dagegen wenig ausrichten, denn sie haben bereits alle ihre Kugeln verschossen, gibt der Guardian zu bedenken. Zu unserem zweiten Thema, der Millionenstrafe der EU-Kommission gegen die Energieversorger E.ON und Gaz de France. Hierzu bemerkt die Zeitung Die Welt: Die Kartellstrafe ist auf den ersten Blick ein Sieg für die Verbraucher. Es ist zu begrüßen, dass die Gasmarktführer endlich die volle Schärfe des Wettbewerbsrechts zu spüren bekommen und sich öffentlich rechtfertigen müssen. Denn früher wurden ähnlich gelagerte Vorwürfe gern in aller Stille in Hinterzimmergesprächen aus der Welt geschafft. Dank dem Versprechen von E.ON dagegen zu klagen, kommen wir nun aber endlich der Beantwortung einer uralten Frage näher, ob nämlich das Oligopol der großen Energiekonzerne nichts anderes ist als ein illegales Kartell von Abzockern. Der Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof dürfte hier für Aufklärung sorgen. Andererseits bleibt die Freude der Verbraucher vermutlich kaum ungetrübt, denn es ist kaum wahrscheinlich, dass die Konzerne wegen der Milliardenstrafe die Dividende ihrer Aktionäre schmälern werden. Eher werden sie die Preise erhöhen und Investitionen strecken oder streichen, erwartet die Welt. Die Thüringer Allgemeine aus Erfurt kommt zu einer ähnlichen Schlussfolgerung. Brüssel macht sich stark zum Schutz der Verbraucher. Sie aber trifft der Fluch der guten Tat, wenn Energieriese E.ON und sein französischer Kumpan GDF für ihr Geheimabkommen über die Aufteilung der Märkte die zweithöchste Kartellstrafe in der EU-Geschichte zahlen müssen. Gerecht wäre es, dieses Geld an die Kunden zu verteilen. Was praktisch aber undurchführbar ist. Nur wer sich aufrafft, vor Gericht zu klagen, hat die Chance auf Schadenersatz. Doch darf man sicher sein, dass E.ON die Kosten der Strafe längst wieder auf seine Kunden verteilt hat, bevor auch nur ein einziger einen Euro Wiedergutmachung ausgezahlt bekommt, glaubt die Thüringer Allgemeine. Das Offenburger Tageblatt findet für Brüssel lobende Worte. Die Europäische Union steht oft wegen ihrer Bürgerferne in der Kritik, zu Recht. Anerkennung und Respekt verdient die EU-Kommission jedoch für ihren Kampf gegen marktbeherrschende Energieunternehmen. Wo die Bundesregierung seit der Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes kläglich versagt, entwickeln sich die europäischen Wettbewerbshüter zur einzigen Hoffnung der Verbraucher. Die Milliardenstrafe für den deutschen Energieriesen E.ON und den französischen Konzern Gaz de France ist ein Paradebeispiel dafür, wie Politik monopolistische Märkte knacken kann, betont das Offenburger Tageblatt. Die Pforzheimer Zeitung notiert, deutlich wird einmal mehr, dass Gegner des Wettbewerbs und damit der Marktwirtschaft durchaus ganz oben in Konzernzentralen sitzen können. Somit untergräbt ungezügelte Profitgier in Energiekonzernen auf lange Sicht deren eigene Legitimation. So gesehen müssten nicht nur die Verbraucher, sondern eigentlich auch E.ON und der französische Energieversorger GDF dankbar für die Strafe sein, statt mit hohlklingenden Argumenten zu klagen, findet die Pforzheimer Zeitung. Die Frankfurter Rundschau ist der Auffassung, für die Kunden, Unternehmen wie Haushalte ist diese Strafe eine gute Nachricht. Denn während die Urheber von ihren Lieferkartellen profitiert haben, zahlten die Abnehmer drauf. Brüssel hat ein deutliches Signal gesetzt, dass die Wettbewerbshüter den Betrug an der Klientel auch nach Jahren noch streng ahnden. Die Verbraucher erhalten somit ein weiteres Zeichen, dass sie in puncto Wettbewerb auf die EU setzen können. Mit diesem Zitat der Frankfurter Rundschau endet die Presseschau. Redaktion: Dimi Broich, Sprecher: Christoph Wittelsbürger.